Die Kinder dürfen jetzt auch in die Kinderstunde gehen. Die Kinder, die noch da sind. Ja, wir wollen unsere Reise im Römerbrief weiterführen. Und da möchte ich euch bitten, eure Bibeln gleich aufzuschlagen. In den Römerbrief, Römer Kapitel 7 sind wir angekommen. Und wir werden heute die Verse 7 bis 13 uns gemeinsam anschauen. Römer 7, 7 bis 13. Gerade von einer Reise gesprochen. Wer von euch kennt denn die Pilgerreise? Also ein paar Leute. Gut, die Pilgerreise hat John Bunyan geschrieben. Das ist eine berühmte Allegorie, neben der Bibel übrigens das meistverkaufte Buch im christlichen Bereich. Es ist eine Allegorie über das Leben des Christen, vom sündigen Zustand bis hin zur Himmelsstadt und alles dazwischen. Es geht dabei um eine Hauptfigur, die heißt Christian. Und der befindet sich auf dem Weg zur Himmelsstadt. Gott ruft ihn zuerst und führt ihn dann weiterhin, bis er am Ende dann wirklich dahin gelangt, wo Gott ihn versprochen hat, hinzubekommen. Das ist eine Allegorie für unser Leben. Ja, wir leben auch mit dem Ausblick nicht auf diese Welt, unser Zuhause, sondern mit dem Ausblick auf die Himmelsstadt, die auch bei uns unser Ziel sein sollte. Und auf dieser Reise begegnet Christian vielen ermutigenden, aber auch manchmal ermahnenden Herausforderungen. Zu Beginn von dieser Reise, nachdem er durch die enge Pforte gegangen ist, also wirklich auf dem Richtung Kreuz ging, kommt er zu dem Haus eines Bibelauslegers. Und das ist ein Ort, wo Gott ihn hinführt. Und dieser Bibelausleger, der muss ihm ein paar grundlegende Wahrheiten über den Glauben deutlich machen. Eine dieser Wahrheiten, die er ihm gleich am Anfang in diesem Haus erzählt, hat etwas mit unserem Text heute zu tun. Deswegen möchte ich euch das mal in zwei Teilen vorlesen. Ich lese euch den ersten Teil vor, was der Bibelausleger zu Christian sagt. Und am Ende der Predigt lese ich euch dann die Erklärung des Bibelauslegers vor. Hier ist aus Kapitel 3, zumindest im Englischen, aus der Pilgerreise. Da nahm der Bibelausleger Christian bei der Hand und führte ihn in ein sehr großes Zimmer, das voller Staub war, weil es nie gekehrt wurde. Nachdem er es eine Weile betrachtet hatte, rief der Ausleger einen Mann zum Fegen. Als dieser nun zum Fegen begann, flog der Staub so reichlich umher, dass Christian fast daran erstickt wäre. Da sagte der Ausleger zu einem Mädchen, das dabei stand, »Bring das Wasser her und besprenge das Zimmer.« Und als sie das getan hatte, wurde es mit Freuden gefegt und gereinigt. Da sprach Christian zu dem Ausleger, was bedeutet das? Nun, am Ende noch mehr dazu, aber was das bedeutet, was hier in dieser Geschichte vorkam, hat etwas mit unserem Text heute zu tun. Es hat etwas mit dem Gesetz und mit Sünde zu tun, genau das Thema, was Paulus heute auch anspricht. Nun, Gesetz und Sünde, das haben wir im Römerbrief schon zuhaufe gesehen, in den letzten sieben Kapiteln, war das immer wieder ein Thema. Wir wurden immer wieder darauf ausgerichtet, was das Gesetz ist und was das mit Sünde zu tun hat. Eine kleine Erinnerung für euch, aus den vorherigen Kapiteln haben wir eine Sache ganz deutlich gelernt. Eine Sache ganz deutlich, die Paulus immer wieder und immer wieder aufs Neue uns zeigt. Das Gesetz kann keinen Menschen retten. Es konnte es noch nie, weil es auch dafür gar nicht gegeben wurde. Das Gesetz kann keinen Menschen retten. Also Gott hat das Gesetz nicht gegeben, damit wir lernen, danach zu leben und deswegen errettet werden. Nein, das Gesetz hat einen anderen Aspekt, den wir heute betrachten werden. Es ist sogar das Gegenteil. Das Gesetz verurteilt den Menschen und ist die Messlatte, die Gott verwendet, um alle Menschen gerecht richten zu können. Wenn Gott heute zurückkommen würde, würde er jeden einzelnen Menschen richten und er wäre gerecht dabei. Und das Gesetz ist das, was er verwendet. Deine Werke werden verglichen mit dem, was Gott eigentlich erwartet hat, und du wirst immer zu kurz kommen. Das ist, was wir bisher gesehen hatten. In Kapitel 2 hat Paulus uns das Gesetz als eine unerreichbare Messlatte dargestellt. In Kapitel 3, Vers 19, stellt er das Gesetz als einen gnadenlosen Richter dar. In Kapitel 3, Vers 20 spricht er von dem Gesetz als einen Spiegel, der uns unsere vollkommene Verdorbenheit zeigt als Menschen. In Kapitel 4, Vers 15 zeigt er Gottes Gesetz als einen Katalysator, also ein Brandbeschleuniger für Gottes Zorn dar. In Kapitel 5, Vers 20 wird es beschrieben, das Gesetz als ein Brandbeschleuniger für unsere eigene Sünde. In Kapitel 6 wird das Gesetz dargestellt als ein Herrscher, der über uns herrscht. In Kapitel 7 spricht Paulus von dem Gesetz als eine Fessel, die uns festhält in unserem Unglauben. Das sind noch keine gute Beschreibungen, oder? Wenn wir das Gesetz so anschauen, das Gesetz ist eigentlich negativ, wenn wir all diese Dinge betrachten. Und dazu, noch schlimmer, wird dieses Gesetz immer gegenüber den Glauben geführt und gegenüber Gottes Gnade gestellt. Also es ist entweder das eine oder das andere. Das Gute ist Gnade und Glaube, das Schlechte ist das Gesetz. So war der Eindruck bisher in den 6 Kapiteln, die wir betrachtet haben. Nun, wenn das alles so wahr ist, dass das Gesetz tötet, aber der Glauben rettet, daraus resultiert dringende Fragen. Derjenige, der ein bisschen mitgedacht hat und die Juden, die damals sehr mit dem Gesetz zu tun hatten, die haben natürlich mitgedacht, der würde sich nicht mehr als erstes melden. Der würde als erstes seine Hand hochstrecken und sagen, aber dann ist doch Gott nicht gerecht. Dann hat er ja uns hinter das Licht geführt. Denn Gott hat ja seinem Volk geboten, genau dieses Gesetz zu halten. Hört mal kurz zu, in 5. Mose 6, Vers 1 bis 2 finden wir diese Anweisungen, die Gott an sein Volk gibt. Und dies ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, dass ihr sie tun sollt in dem Land, in das ihr jetzt zieht, um es in Besitz zu nehmen. Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, und du und deine Kinder und deine Kindeskinder alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. Nun kommt der Jude und sagt zu Paulus, Paulus, aber dann ist Gott doch vollkommen daneben. Dann ist Gott doch falsch. Dann muss er doch böse sein, wenn er uns das befiehlt zu halten, was am Ende uns zur Sünde treibt, nicht wahr? Das wäre der Einwand des Juden. Und er hätte recht. Und diejenigen, die aber nicht Juden sind, könnten auch einen Einwand finden. Die könnten sagen, nun, ja gut, das Gesetz, okay, das ist nur dazu da, um uns zur Sünde zu treiben, aber jetzt, da wir ja nicht mehr unter Sünde sind, dann brauche ich ja das Gesetz nicht mehr. Und es ist überflüssig geworden. Ich brauche Gnade und ich brauche Liebe, ich brauche nichts von Gesetz hören. Ich bin ja vergeben worden und deswegen interessiert mich das Gesetz nicht mehr. Also was ist denn mit dem Gesetz Gottes? Ist es überflüssig? Ist es böse? Macht es Gott böse? Paulus geht nun auf diese Fragen ein hier in diesem Text und klärt das ein für alle Mal, weil es unsere Beziehung zu dem Gesetz, auch deine und meine Beziehung zum Gesetz, ein für alle Mal fixiert. Wir werden heute die Rolle und den Wert des Gesetzes richtig verstehen lernen. Und daraus ergeben sich ganz praktische Anweisungen für unser Leben und auch eine neue Sicht auf das Gesetz. Lass uns den Text zusammen lesen, Römer 7, Verse 7 bis 13. Nun, was wollen wir nun sagen, nach all dem, was gesagt wurde? Ist das Gesetz denn Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Soweit unser Text. In diesem Abschnitt werden wir heute drei wichtige Funktionen des Gesetzes kennenlernen. Drei wichtige Funktionen, die entscheidend für unsere Erlösung sind und für unser Leben in der heutigen Zeit. Paulus zeigt uns, dass wir, wenn wir das Gesetz richtig verstehen, dass wir es auch richtig anwenden können in unser Leben. Diese drei Funktionen, die das Gesetz hat, sind folgend. Erstens, das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. Das ist die Funktion, die das Gesetz haben sollte. Sie bringt Erkenntnis der Sünde. Das ist in Vers 7, Römer 7, Vers 7. Die zweite Funktion des Gesetzes ist, dass das Gesetz die Sünde in uns anreizt, seine Macht auszuspielen. Das Gesetz reizt die Macht der Sünde an, die in uns schon ist. Das sehen wir in Versen 8 bis 11. Und die dritte Funktion ist, dass das Gesetz die abgrundtiefe Hässlichkeit und Sündhaftigkeit der Sünde offenbart. Das Gesetz offenbart den Abgrund der Sünde. Das sind die drei Funktionen des Gesetzes, die wir heute aus diesem Text lernen werden. Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde, es reizt die Macht der Sünde und es offenbart den Abgrund der Sünde. Ich möchte, dass du heute wirklich das Gesetz aufs Neue kennenlernst und mit richtigen Augen siehst, damit du den Platz des Gesetzes auch in deinem Leben heute noch sehen kannst, es nicht als überflüssig siehst oder es nicht als böse siehst, sondern für das, was es wirklich ist. Nun, wenn wir zu Vers 7 kommen, da sehen wir, dass Paulus die Frage stellt, die eigentlich jeder, die bisher diesen Brief gelesen oder gehört hat, der damaligen Zeit wurde sehr oft vorgelesen, die Frage, die jeder auf seine Lippe hätte. Ist denn das Gesetz etwa Sünde? Wenn das Gesetz uns dahin führt zur Sünde, ist es denn Sünde? Schaut euch mal Vers 7 an, den Beginn. Was wollen wir nun sagen, schreibt Paulus. Ist das Gesetz Sünde? Das ist die Frage, die alle auf ihren Lippen hatten. Das ist eine sehr wichtige Frage, weil wenn das wirklich wäre, dass das Gesetz Sünde wäre, würden wir daraus folgern müssen, dass der Gesetzgeber sündig ist. Weil der Gesetzgeber kann nicht heilig sein und vollkommen gerecht sein und dann ein sündhaftes Gesetz geben. Das kann nicht sein. Also was ist denn dann mit dem Gesetz? Nun, Paulus verwendet hier, wenn ihr euch den Vers weiter anschaut, eine Redewendung, die es deutlich macht, wie absurd und wie falsch so eine Annahme ist. Er sagt in Vers 7, ist das Gesetz denn Sünde? Und was steht danach? Schaut euch mal den Text an. Das sei ferne. Das Griechische drückt es aus, dass es eine sehr starke Verneinung ist. Ja, es ist megeneuto. Das wird niemals geschehen. Niemals nicht. Absolut nein. Nein, 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 nein. Paulus sagt, das Gesetz ist definitiv nicht Sünde. Okay, Paulus, aber was ist das Gesetz denn dann? Im Anbetracht von all dem, was wir über das Gesetz bisher gehört hatten. Nun, das bringt uns eben zu der ersten wichtigen Funktion des Gesetzes. Das Gesetz bringt Erkenntnis der Sünde. Es bringt uns Erkenntnis der Sünde. Schaut euch den Rest von Vers 7 an. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Diese erste Funktion macht eine Sache deutlich. Wir alle sind Sünder. Dann mag jemand kommen und sagen, naja, das ist doch so unangenehm, wer will denn das schon hören? Und der Grund, weshalb Paulus es hier aufgreift und nochmal deutlich machen muss, ist zweierlei. Es gibt zwei Gründe, weshalb Erkenntnis über Sünde notwendig ist. Der erste Grund liegt darin, dass der natürliche Mensch niemals denken würde, dass er ein Sünder ist. Der Mensch ohne Gottes Eingreifen würde niemals auf den Trichter kommen, dass er ein Sünder ist. Das ist der erste Grund, weshalb es Erkenntnis der Sünde braucht. Der zweite Grund, weshalb das Gesetz nur notwendig ist und wir Erkenntnis der Sünde brauchen, ist, dass selbst wenn es einen Mensch gibt, der erkennt und merkt, dass er Fehler macht, er würde diese Fehler niemals als Sünde benennen. So lange, bis er Gottes perfektes Gesetz findet. Und darin erkennt er, dass sein Fehlen nicht nur ein moralisches oder gesellschaftliches Fehlen ist, sondern es ist ein Überschreiten Gottes Gesetz. Und somit ist es Sünde. Und wisst ihr was? Die Menschen, der natürliche Mensch, nennen wir ihn mal so, der nicht übernatürlich errettet wurde, der möchte das nicht hören. Vielleicht kennt ihr das noch aus eurem eigenen Leben. Du bist ein Sünder, ist der größte Affront, den man jemandem geben kann. Das ist wie eine Majestätsbeleidigung. Aber das ist genau, was das Gesetz macht. Das Gesetz, wenn du es liest und wenn du dich richtig darin betrachtest, sagt genau das zu dir. Du bist ein Sünder. Das ist maximaler Affront für den ungläubigen Menschen. Und es ist auch verständlich, dass es ein Affront ist. Wisst ihr wieso? Weil hier ist eine Sache, die jeder natürliche Mensch grundlegend hat. Er glaubt, dass er im Grunde gut ist. Der natürliche Mensch ist davon überzeugt, dass er im Grunde gut ist. Wenn man mit Menschen über Gott und die Notwendigkeit der Errettung redet, dann regt sich in den meisten Menschen immer ein Widerstand. Ich weiß nicht, wer von euch schon evangelisieren war, aber ihr habt das bestimmt schon mal mitbekommen. Es gibt zwei Arten von Widerstände, die sich dann in so einem Fall regen. Der eine ist Zorn. Wie kannst du das sagen? Du bist ja auch nicht besser. Lass mich bloß in Ruhe, ihr Christen und alles Mögliche. Das ist der Widerstand, der die einen Menschen beschreibt. Der andere Widerstand ist, es gibt Menschen, die sich versuchen dann zu verteidigen und sagen, ja, aber ich bin doch nicht so schlimm wie der da. Ich habe zumindest noch niemanden getötet und ich mache diese und diese gute Sachen. Das ist auch eine Art von Widerstand gegen das Gesetz. Und das ist die grundlegende Haltung von Menschen, die Gott nicht kennen. Sie versuchen durch ihre Taten und durch Dinge, die sie nicht tun, sich selbst zu rechtfertigen für ihr Leben. Sie würden vielleicht sagen, ja, ich mache diese und diese Dinge ja falsch, aber ich mache ja auch das und das. Ich spende an die Vereinigung von blinder Hunde. Das ist ja auch was Gutes. Oder finden irgendwelche anderen Gründe, ihr Leben irgendwie zu rechtfertigen. Und ich sage bewusst rechtfertigen, weil Paulus hatte uns in Kapitel 2, Vers 15, das könnt ihr ja nochmal nachschlagen dann in eurer eigenen Zeit, hat uns das ja deutlich gemacht, dass für den ungläubigen Menschen hat Gott das sein Gesetz auf eine Art und Weise auf unser Herz geschrieben, sodass unser Gewissen uns manchmal anschuldigt und manchmal entschuldigt. Manchmal tun wir die Dinge, die Gott möchte von uns, ohne dass wir es wissen, dass wir Gott gehorsam sind. Und oft tun wir die Dinge, die wir nicht tun sollten, und unser Gewissen überführt uns. Und das ist, wie Gott den Menschen gemacht hat. Das ist dieser Autopilot, dieses Navigationssystem, bei dem dieser GPS-Chip kaputt gegangen ist. Es versucht, Peilungen zu finden, weil es weiß, es ist nicht am richtigen Ort. Aber es weiß nicht, wohin es gehen soll. Das ist unser Herz ohne das Gesetz Gottes. Aber anstatt richtige Schlüsse zu ziehen, setzen wir dann einen inneren Anwalt an. Wir stellen ihn an, der uns dann vor diesen Anschuldigungen versucht zu vertreten und zu rechtfertigen und sagen, der ist ja gar nicht so schlimm. Und das machen wir unser ganzes Leben lang. Bis wir eines Tages davon überzeugt sind, dass wir doch gar nicht so schlecht sind. Und das ist, wie das in den Menschen funktioniert. Aber wenn wir Gottes Gesetz lesen und zu Gottes Gesetz kommen, dann finden wir ein abruptes Ende von diesem Wunschdenken, dass wir gut sind. Wie? Schaut euch mal Vers 7 nochmal an. Das Gesetz zeigt, dass unser natürliches Verhalten ein Problem ist. Es gibt verschiedene Facetten der Sünden, einen Namen. Es sagt, das ist Begierde, das ist Lüge, das ist Ehebruch. Dinge, die wir vorher gar nicht gewusst hätten, dass es ein Problem ist, vielleicht hätten wir negative Konsequenzen gehabt und hätten gefühlt, ah, das ist vielleicht gesellschaftlich nicht akzeptiert. Aber wir hätten niemals einen Maßstab gehabt, herauszufinden, dass das wirklich ein Problem ist. Und das ist, was das Gesetz tut. Es gibt den Namen und Beschreibung für Dinge, die Gott Sünde nennt. Und es ist Sünde, weil es gegen Gott geht. Es ist Gottes Gesetz. Er hat es gegeben. Menschen haben es nicht geschrieben. Die Kirche hat es nicht gemacht. Das ist, was Gott gegeben hat. Das ist seine Messlatte, sein Maßstab. Und deswegen ist das alles, was er da sagt, Sünde. Und das macht jeden Menschen zum Sünder. Nun, weil das Gesetz sagt, dass es gottlose Begierden gibt, erkennen wir eben halt auch, dass wir Sünder sind. Der bekannte Evangelist Ray Comfort, ich weiß nicht, wer kennt den? Von Living Waters. Ist immer ganz hilfreich, ja, wenn ihr mal ein bisschen was über Straßenpredigen und Evangelisation schauen wollt und euch ermutigen wollt, auch mal sowas zu machen. Das ist eine gute Quelle. Er verwendet die 10 Gebote in seiner Evangelisation. Meistens nicht 10, er nennt einen Teil davon, ja, weil die Leute meistens nicht mehr halten können. Aber er redet mit ihnen und er fragt sie dann immer, ob sie gute Menschen sind. Und was glaubt ihr, was sagen die Menschen? Ja, ich bin ein guter Mensch. Und er fragt sie dann ganz höflich, ob er es ihnen oder schauen kann, ob das wirklich sich so verhält, indem er sie mit Gottes Standard vergleicht. Und sie sagen, ja, okay. Dann sagt er, okay, hier sind die 10 Gebote, ich nenne einfach nur ein paar, die vielleicht bekannt sind für euch. Und er fängt dann an, meistens mit dem 7. Gebot, hast du schon mal was gestohlen? Du sollst nicht stehlen. Was sagen die meisten Leute? Ja, haben wir schon mal gestohlen. Du sollst nicht lügen, das 9. Gebot. Hast du schon mal gelogen? Ja, sei vorsichtig, lass es nicht das erste Mal sein. Die meisten Leute, ja, oftmals gestohlen. Und dann das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, hast du schon mal Ehe gebrochen? Dann sagen die meisten Leute nein und dann erklärt er, was Ehebruch eigentlich bedeutet, dass du jemanden vom anderen Geschlecht oder gleichen Geschlecht anschaust, der nicht dein Ehemann oder Ehepartner ist. Ups, dann haben wir auf einmal ein Problem, ja, dann sind wir alle irgendwo Ehebrecher und die meisten Leute sagen, naja, habe ich schon viele Male gemacht. Und dann geht er auch manchmal auf das 3. Gebot ein und sagt, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Also Gottes Namen als Fluchwort zum Beispiel verwenden. Und die meisten Leute sagen, ja, das haben wir auch oft gemacht. Viele Leute sagen, ja, ganz stolz, ja, habe ich gerade heute auch schon gemacht. Und fast alle Menschen müssen dann eben zugeben, dass all diese Dinge, und das waren jetzt ja nur 4 von den 10, dass all diese Dinge, dass sie das regelmäßig tun und nicht nur ein paar Mal oder noch nie gemacht haben. Und er sagt ihnen dann, okay, nach deinem eigenen Einschätzung und Eingeständnis bist du dann ein lügender, lästernder Dieb und im Herzen ein Ehebrecher. Denkst du, du bist immer noch ein guter Mensch? Seht ihr, wie das funktioniert? Na, was glaubt ihr denn, sagen denn die Leute meistens darauf dann noch? Ja, ich bin immer noch ein guter Mensch. Okay. Aber auf jeden Fall, das Gesetz hat es aufgezeigt, dass du das eigentlich nicht bist. Ja? Wenn das Gottes Gesetz ist, das ist Gottes Maßstab, du bist kein guter Mensch. Egal, was du von dir hältst und denkst. Und das ist nicht ein persönlicher Affront. Das ist nicht, weil ich dich nicht mag, sondern das ist, was Gott sagt, der Standard ist. Und wenn du diesen Standard nicht halten kannst, bist du ein Sünder. Und da kein Mensch diesen Standard halten kann, ist jeder Mensch ein Sünder. Und wenn du ein Sünder bist, brauchst du Erlösung. Das ist, wie Evangelisation bei ihm auch funktioniert. Wir kommen später nochmal darauf. Das ist eben, was Sündenerkenntnis tut. Es treibt uns am Ende zu Gott, weil wir sehen, dass wir komplett verloren sind. Und wir brauchen eine Lösung außerhalb von uns. Wenn jemand zum rettenden Glauben kommen möchte und wenn jemand zum rettenden Glauben gekommen ist, an irgendeinem Punkt hat genau das stattgefunden. Du hast einfach diese Last, die du vor Gott hast, gesehen. Und du hast dieses Geschenk gesehen, das er dir frei zugibt, einfach durch Glauben. Und dass er dir Erlösung von diesen Problemen gibt. Dass er dir Hoffnung schenkt, darüber hinauszukommen. Dass er dir Vergebung gibt für all das, was du dein ganzes Leben getan hast. Das ist, wo Errettung stattfindet. Aber damit das stattfindet, musst du das erst erkannt haben. Und deswegen ist Erkenntnis von Sünde eine unglaublich wichtige Funktion des Gesetzes. Nun, das Gesetz bringt aber nicht nur Ver- und Gebote Sündenerkenntnis. Es hat auch noch eine wichtige zweite Funktion und die hängt mit der ersten zusammen, die wir gerade gehört haben. Und das ist, dass das Gesetz, das Gott gegeben hat, die Sünde, die in uns ist, reizt, ihre Macht auszuspielen. Das Gesetz reizt die Macht der Sünde an. Wir sehen das in den Versen 8 bis 11. Wir lesen in Vers 8 zusammen. Paulus schreibt hier und sagt, da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde, denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Na, alle Menschen werden in Sünde geboren. Das ist eine grundlegende Wahrheit, die wir in der Bibel lesen, in Psalm 51 zum Beispiel oder in Römer 3, in Römer 5. Wir sehen es auf vielen, vielen Stellen. Da wir alle von Adam abstammen, das ist besonders in Römer 5, wird das deutlich. Wir kommen als gefallene Menschen in eine gefallene Welt. Wir nennen das auch Ursünde oder Erbsünde. Erbsünde, weil es halt vererbt wird, ohne dass wir was dazu getan haben. Wir sind von Natur aus Sünder, ohne Ausnahme. Das ist, was die Bibel sehr deutlich macht. Diese Sünde bleibt aber in meisten Fällen zuerst verborgen. Sie kommt nicht in vollem Schwung heraus, sondern sie kommt so peu à peu. An dem Punkt müssten wir noch mal klären, was denn eigentlich Sünde überhaupt ist. Schlagt mal noch mal ein paar Kapitel vorher auf, Römer 3, Vers 23. Hier gibt Paulus die kürzeste Definition von Sünde und klärt eigentlich für uns ganz viele Dinge auf, was Sünde ist. Er schreibt hier in Römer 3, Vers 23, denn alle haben gesündigt, also alle Menschen, und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist die grundlegendste Definition von Sünde. Du verfehlst die Herrlichkeit, die du vor Gott haben sollst. Und somit ist Sünde nicht nur eine Ansammlung von irgendwelchen moralischen Fehlern, wie zum Beispiel Lügen oder Betrügen oder Alkoholmissbrauch oder was auch immer, sondern es ist eher ein systembedingtes Problem, das mit uns als Menschen zu tun hat. Wir Menschen schaffen es nicht, die Herrlichkeit zu erreichen, die Gott für uns vorgesehen hat. Und das ist Sünde. Das ist, macht unser gesamtes Leben, ganz viele andere Sachen, zu Sünde. Nicht nur die Dinge, die wir oft als Sünde nennen. Wie drückt sich Sünde am meisten aus? Wo sehen wir die Frucht diese Wurzel in uns, in den Menschen? Wir sehen es meistens in Rebellion. Rebellion als Überbegriff. Rebellion gegen Gottes Willen, ich will nichts mit Gott zu tun haben. Rebellion gegen Autoritäten, ich werde mich doch nicht an diese komischen Regeln hier halten. Rebellion gegen Hausregeln oder Dinge, die, wenn wir Kinder irgendwelche Dinge sagen, mach dies und das nächste, was passiert, sie machen genau das Gegenteil davon. Und wir sehen das besonders, das ist immer ein Beispiel, das ich auch gerne nehme, das ist in unser Leben gerade, wir sehen es bei Kleinkindern. Jeder, der von euch mal Kinder hatte, weiß das auch oder gerade hat, dass dieses kleine, süße Geschenk, was Gott dir gibt, ach, was so putzig und so angenehm ist und so wunderbar, wie lange dauert das, bis es anfängt, gegen dich zu rebellieren? Du hast noch gar nichts mal gemacht, du hast es nur geliebt und verhätschelt und vertätschelt und auf einmal, nein, mach ich nicht. Ja, manche Kinder haben sogar das als ihr erstes Wort, nein. Ich glaube, wir hatten sogar eins davon schon. Wir sehen, dass Sünde sofort am Start ist. Man muss gar nichts dazu tun. Das ist sofort da. Sie schlummert in uns und bricht immer wieder mal raus. Aber wenn nun das Gesetz kommt, wenn nun das Gesetz Gottes dazukommt, dann ist es wie wenn du Benzin auf Feuer gießt. Es explodiert auf einmal. Das ist, was Paulus hier deutlich macht. Sobald der natürliche Mensch hört, dass Gott etwas verbietet, ist er dazu angestachelt, genau das Gegenteil von dem zu tun, was Gott machen möchte. Und wer mir nicht glaubt, ich gebe euch gleich ein Beispiel und vielleicht erkennt ihr euch da ein bisschen wieder. Aber besonders Eltern wissen das, ja, weil jede Regel, die du aufstellst, irgendwann mal als Elternteil, wird von deinem Kind angefochten. Egal, ob es eine gute oder schlechte Regel ist, es wird immer irgendwie angefochten. Paulus sagt sogar, dass wir plötzlich Dinge verlangen oder uns gegen Dinge stemmen wollen, von denen wir vorher gar nichts mal wussten, dass die existieren. Nur weil das Gesetz gesagt hat, du sollst es nicht machen. Das ist, wie Sünde sich verhält in unserem Herzen. Wir hören ein Verbot und wir denken uns, aber wieso darf ich das nicht? Ich finde es übertrieben. Ich finde es unfair, dass man das nicht darf. Ich denke, ich versuche das mal. So, das ist wie Gottes Gesetz, unser Herz, unsere Sünde, die in uns wohnt, anreizt, ihre Macht auszuspielen. Ein Kommentator, den ich in der Vorbereitung gelesen habe, ich möchte euch eine Geschichte von ihm weitergeben, die er über sich erzählt, um diesen Punkt plastisch deutlich zu machen. Er schreibt Folgendes. Eines Frühjahrs, als ich in der 6. Klasse war, kam unser Schulleiter kurz vor der Mittagspause in die Klasse. Er sagte, er habe gehört, dass einige Schüler Feuerwerkskörper mit in die Schule gebracht hätten. Und er wollte klarstellen, dass dies definitiv nicht erlaubt sei. Feuerwerkskörper seien gefährlich. Sie verstießen gegen das Gesetz des Bundesstaates. Wenn einer seiner Schüler auch nur einen Feuerwerkskörper mit in die Schule brächte, selbst wenn er ihn nicht zündete, würde er sofort von der Schule verwiesen. Er könnte nie wieder zurückkommen. Kurze Pause. Andere Zeiten wie heute, nicht wahr? Stellt man sich vor, das kann man heute gar nicht mehr machen, sowas. Okay, ich besaß keine Feuerwerkskörper, schreibt er. Ich hatte noch nicht mal an Feuerwerkskörper gedacht, aber wissen Sie, wenn man über Feuerwerkskörper so nachdenkt, ist das wirklich ein faszinierendes Thema. Und als ich darüber nachdachte, fiel mir ein, dass einer meiner Freunde welche hatte. Auf dem Heimweg, also am selben Tag noch, zum Mittagessen, ging ein Freund und ich am Haus dieses anderen Freundes vorbei, holten einen Feuerwerkskörper und kehrten 45 Minuten später damit zur Schule zurück. Wir gingen in die Garderobe, luden einen anderen Jungen ein, mit uns zu kommen und sagten, du hältst den Feuerwerkskörper an der Mitte der Zündschnur, drücke sie ganz fest zusammen. Dann werden wir sie anzünden, die anderen werden denken, dass er explodiert, aber wenn er bis zu deinen Fingern heruntergebrannt ist, dann geht er aus und alles wird gut. 6-jährige Kinder, okay. Womit wir nicht gerechnet hatten, war, dass die brennende Lunte unseren Freund die Finger verbrennen würde. Als es passierte, ließ unser Freund den Feuerwerkskörper fallen. Er explodierte in einer riesigen blauen Rauchwolke und winzigen weißen Papierschnipseln, aus der wir ein wenig erschüchtert auftauchten. Die Geschichte geht noch ganz lustig weiter, wie der Schulleiter schneller da ist, als sie aus diesem Raum rauskommen können und wie das halt in diesem Schulgebäude. Der ganze Punkt an dieser Geschichte ist, das ist, wie unser Herz funktioniert. Dieser Junge saß in dieser Klasse und hat noch nicht mal über Feuerwerkskörper nachgedacht. Er hat ein Verbot gehört und auf einmal wurde es für ihn interessant. Das ist das Anzeichen von Sünde in unserem Leben. Und jeder einzelne Mensch funktioniert so. Sie ist auf eine Weise die Geschichte lustig, aber sie ist auch traurig, weil sie eben diesen unglaublich traurigen Zustand von unserem Herzen deutlich macht. Paulus bringt eine eigene Geschichte aus seinem Leben als ein Beispiel in den nächsten Versen. Dazu müssen wir aber erstmal Paulus' Leben noch mal kurz anschauen, einen kurzen Einblick bekommen, wer Paulus vor seiner Bekehrung denn war. Im Philipperbrief kann man darüber etwas lesen. Und da bekommen wir einen kleinen Einblick darüber, wie er wirklich war. Ihr könnt es nachlesen oder einfach zuhören. Wir lesen einfach nur 2 Verse aus Philipper 3, Verse 5 bis 6. Das ist, als er noch Saulus hieß und vor seiner Errettung war. Er schreibt über sich selber, beschnitten am 8. Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde und jetzt kommt's, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Ich weiß nicht, ob wir das wirklich wahrnehmen können, wie krass diese Aussage eigentlich ist, denn die Hebräer hatten sehr viele Gesetze. Mehr als Gott eigentlich gegeben hatte. Gott hat schon sehr viele Gesetze gegeben. Also nicht nur die 10 Gebote, und die sind ja schon unmöglich zu halten. Aber ganz, ganz, ganz viele andere. Und Paulus sagt über das, was das Gesetz angeht, sein Leben untadelig war. Wir wissen, dass die Pharisäer als Sekte das genau versuchten, nach außen hin alles genau so zu machen, wie das Gesetz gesagt hatte. Einen unglaublichen Aufwand getrieben, um danach zu leben. Und doch obwohl er behaupten kann, er hat alles richtig gemacht, hat dieses Gesetz, nachdem er eigentlich gelebt hat und das eigentlich seine Bank war, auf die er sich verlassen konnte, dass er vor Gott gerecht ist, genau dieses Gesetz hat ihn verurteilt. Schau dir mal Vers 9 bis 11 an. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Was meint denn hier Paulus mit ich lebte? Wahrscheinlich meint er natürlich auch den Zustand, den du hast, wenn du als Kind geboren bist. Du hast das Gesetz noch nicht gehört, du hast noch Gottes Gesetz, kennst du noch nicht und irgendwann lernst du es kennen und je mehr du es kennenlernst, umso mehr siehst du, dass du es nicht halten kannst. Aber ich denke auch in dem Kontext von dem, dass er auch an Juden schreibt, nicht nur, dass er auch an Juden schreibt und mit seinem eigenen Leben meinte er auch besonders diese Zeit als religiöser Jude, wo er wirklich sagen konnte, was das Gesetz angeht, ich bin untadelig. Ich lebe in Freiheit, weil ich ja alles genau das tue, was das Gesetz tut. Er hat sich damals wirklich moralisch und geistlich anderen überlegen gefühlt und war trotzdem genauso schlimm wie die, über die er sich erhaben hat. Die Gebote, die er zu folgen bedachte, die waren sein Urteil. Solange Paulus dachte, es gelinge ihm ganz gut, war er allerdings auf dem Weg des Verderbens. Erst als er erfuhr, wie verloren er wirklich war, da hörte er auf einmal auf Gottes Worte. Und das ist das, was wir alle brauchen. Wir müssen erst erkennen, wie verloren wir wirklich sind, damit wir einen Retter suchen. Ansonsten suchen wir nur eine Religion. Ansonsten suchen wir nur eine Gesellschaft von Leuten, die uns irgendwie willkommen heißt und uns irgendwie toll findet. Wir können viele Worte verlieren hier über den Römerbrief, über diesen Abschnitt, aber eine Sache ist wirklich sehr simpel. Wenn du nicht dich als Sünder erkannt hast, wirst du niemals Jesus als deinen Retter suchen. Wenn du dich niemals als Sünder erkannt hast, wirst du Jesus niemals als Retter suchen. Und das ist eine einfache, simple Wahrheit, die Paulus hier auch nochmal deutlich macht. Und sie macht eine Sache noch deutlich. Und das könnt ihr euch hinter die Ohren schreiben, wenn ihr sonst nichts mitnehmt heute. Das ist so ein Slogan für dein und mein Leben, der auch im Alltag wirklich funktioniert. Und das ist der folgende. Sünde ist nicht dein Freund. Sünde ist nicht dein Freund. Sie verführt und tötet dich. Das ist ein schlechter Deal, sich an so etwas zu halten. Ja, sie verspricht dir Freiheit, sie verspricht dir Unabhängigkeit, sie verspricht Erlösung, sie verspricht Frieden, Freude und Zufriedenheit und noch viele andere Dinge. Aber Sünde führt immer letztlich zum Tod. Das ist eine grundlegende biblische Wahrheit und ein schlechter Deal, sich daran zu halten. Sünde ist nicht dein Freund. Das Gesetz Gottes macht nun deutlich, dass du und ich in diesem Zustand eben Hilfe brauchen. Wir brauchen Hilfe von außerhalb und die gibt uns Gott. Und zwar, indem er seinen Sohn gesandt hat, um für all das zu bezahlen, was wir die ganze Zeit verbockt haben. Ist das nicht ein Segen, dass das Gesetz das tut? Dass es uns das aufzeigt? Dass es uns nicht nur Erkenntnis schenkt, sondern auch die Sünde, die in uns ist, so herauslockt und anreizt, dass wir sie sehen, dass sie wirklich da ist. Das ist eins von den Dingen, die mit jedem, der sich irgendwann mal mit Gottes Wort beschäftigt hat, passiert. Du siehst dich auf einmal in einem Licht, das du vorher noch nie wirklich gekannt hast. Und das, was die Bibel über dich sagt, musst du irgendwann mal immer mehr zugeben, ist wirklich wahrer als alles andere, was Philosophien oder Psychologien oder irgendwas über dich aussagt. Das, was die Bibel über dich und dein Herz und wie es funktioniert sagt, ist so treffend, dass es jeden überwältigt, der sich damit beschäftigt. Und das bringt uns zu unserer letzten Funktion des Gesetzes. Das Gesetz offenbart die Tiefe der Sünde. Schaut euch Vers 12 an. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Ja, das Gesetz ist gut. Es ist nicht böse, es ist nicht Sünde, es ist nicht schlecht. Das Gesetz ist gut. Es ist sogar heilig, nicht nur, weil es die Grundlage für unsere Errettung ist, sondern auch, weil es tatsächlich das ist. Und das natürlich war das zu erwarten, weil der Gesetzgeber ist alles das. Er ist gut, er ist gerecht, er ist heilig und so muss auch sein Gesetz genau das sein. Paulus hat uns gezeigt, warum das Gesetz gut ist. Und doch gibt es immer wieder die Versuche von uns, dieses Gesetz zu verdrehen. Wir haben ja gerade gesagt, dass die grundlegende, der Kern des Gesetzes dazu da ist, um uns zu zeigen, dass wir es nicht in unserer eigenen Kraft schaffen. Und doch gibt es immer wieder genügend Leute, die genau das versuchen. Wir nennen das Gesetzlichkeit. Nach irgendwelchen Regeln und Verboten zu leben. Irgendwelche Dinge, die ich tue oder nicht tue. Ich tue ja dieses und das nächste mache ich nicht, deswegen bin ich besser dran als der andere. Okay, so denken die tatsächlichen Leute meistens nicht. Aber man findet es heraus, dass sie wirklich so denken, indem sie sich über andere echauffieren. Oh, schau dir mal den an, was der und der macht. Oh, wie machen die das denn? Heißt, ich mache das ja richtig. Das ist Gesetzlichkeit. Und Gesetzlichkeit ist einer meiner Lieblingsthemen und roter Tücher, die ich überhaupt nicht abhaben kann. Weil sie ist so stolz. Gesetzlichkeit funktioniert so. Ganz kleiner Einblick. Ich nehme die Dinge, die ich meine, selber halten zu können und mache sie zu Regeln für andere, weil es mich besser macht als die. Das ist, wie Gesetzlichkeit funktioniert. Und ich fühle mich dann ganz geistlich dabei und ganz heilig. Und niemand darf mich angreifen, weil ich ja genau das tue. Das ist, wie Gesetzlichkeit funktioniert. Und das ist der größte Affront gegen das Evangelium. Weil es die erste Funktion oder die zweite Funktion, oder eigentlich alle Funktionen von dem Gesetz, wie Paulus es aufzeigt, versucht auszuhebeln. Das ist nicht, wozu das Gesetz da ist. Es ist nicht eine Hilfe, die dir hilft, noch mehr Gott zu gefallen, indem ich das ausleben kann und danach bewertet werde. Nein, Gott wird dich danach bewerten und du wirst jedes Mal zu kurz kommen. Jedes Mal. Das ist wirklicher Wahnsinn und Selbstmord, so zu leben. Das macht auch niemanden glücklich. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Okay, aber das Gesetz ist gut, weil es eben zeigt, dass wir Rettung brauchen und wir uns nicht selbst retten können. Und dabei zeigt es uns auf, wie abgrundtief diese Sündenwurzel in uns geht und wie sie unser Leben beeinflusst. Das Gesetz zeigt uns die Sündhaftigkeit der Sünde auf. Schaut euch mal Vers 13 an. Hier stellt Paulus nochmal eine weitere Frage, weil er gerade darüber geredet hat, dass das Gesetz, dass die Sünde durch das Gesetz uns tötet. Und dann schreibt er diese Frage, wie in Vers 7 auch schon hat: Nun das Gute, also das Gesetz, mir den Tod gebracht? Und die Antwort ist genau die gleiche wie in Vers 7 auch schon. Das sei ferne. Mehr geneto, niemals, nie. Das kann gar nicht sein. Sünde, das Gesetz, das Gute hat mir nicht den Tod gebracht. Okay, wie ist dann der Tod an mich herangekommen? Schau dir den Rest von Vers 13 an. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute, also durch das Gesetz, meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Es ist also nicht das Gesetz, Gottes Gesetz, das uns den Tod gebracht hat, die schlimmste Konsequenz, sondern es ist die Sünde in uns, die das gebracht hat. Das Gesetz offenbart das nur, dass sie da ist und sie warnt uns davor, die Sünde ist es, die tötet. Das Gesetz macht aber allerdings eine Sache und die macht es sehr wichtig und das ist genau unser Punkt. Sie offenbart der ganzen Welt, wie abgrundtief schlimm Sünde eigentlich wirklich ist. Und wie tut es das? Es macht es deutlich, indem es zeigt, dass Sünde nicht ein rein moralisches Problem ist. Lügen ist schlecht. Ja, jede Gesellschaft findet das irgendwie nicht hilfreich. Oder auch nur ein gesellschaftliches Problem. Ja, wenn man mit Leuten redet über Gesetze und Gott und wieso man das alles braucht und so, dann sagen sie oft, ja, wir machen diese Dinge, weil sie gesellschaftlich gut sind. Aber Sünde ist nicht nur ein rein moralisches oder gesellschaftliches Thema, nein. Sünde ist ein großes Problem für jeden Einzelnen von uns, weil sie gegen Gott geht. Und das ist eben, was das Gesetz macht. Es ist Gottes Gesetz, er hat es gegeben. Und wir finden heraus, dass wir ständig fallen und ständig uns gegen ihn auflehnen. Und deswegen ist unser größtes Problem nicht mit anderen Menschen in erster Linie, nicht mehr, dass unser Leben einfach nur schief läuft, sondern unser größtes Problem ist mit Gott selbst, weil wir sein Gesetz übertreten. Und wenn wir sein Gesetz mal lesen, lest doch einfach mal die 10 Gebote, nur diese 10. Und schaut mal, wie oft wir daran vorbeischleifen, das nicht zu schaffen. Unser größtes Problem ist Gott selbst. Und wenn wir dann noch lesen, dass Gott Sünde hasst, dann macht es das noch schlimmer. Ja, zum Beispiel Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Da werden 7 Sünden aufgelistet als ein Beispiel von, wie Dinge falsch laufen. Aber das sind nur eine Beispielliste. Da ist Stolz dabei, da ist Falschheit dabei, da ist Mord, da ist eine Freude am Bösen dabei. Das sind viele Dinge dabei, aber das ist nur eine Beispielliste. Und Gott sagt, diese Dinge hasse ich. Er hasst Sünde. Er macht es uns auch plastisch deutlich, indem er uns 2 Beispiele gibt. Zweimal an ganz wichtigen Momenten in der Heilsgeschichte von Gottes Volk. Einmal, als das Volk Israel als Nation wirklich zusammengekommen ist in Josua, das ist das Buch, was das zeigt. Gott hatte ja zu Abraham versprochen, dass sein Volk irgendwann mal ein Land besitzen wird, eine Nation werden wird. Und das Buch Josua macht das deutlich. Nun, die Generation, die es dann geschafft hat, in das Land Kanaan einzugehen, sie ist Gott treu gewesen und deswegen schenkt Gott Sieg über die erste große Stadt, Jericho. Diese Geschichte kennt ihr ja noch. Ja, wunderbarer Kriegsplan. 7-mal um die Stadt laufen, Hörner blasen und dann fällt alles zusammen. Gott hat das alles gemacht, nicht wahr? Aber Gott hat ein einziges Verbot gegeben. Er hat gesagt, ihr dürft nichts von dem, was in der Stadt ist, mitnehmen. Was macht unser sündhaftes Herz? Das, was Achan macht. Achan findet etwas, er findet es toll, er nimmt es mit. Das Volk verliert die nächste Schlacht. alle wissen nicht, was jetzt los ist. Und Gott zeigt, hier ist Sünde unter euch, ihr müsst es ausmerzen. Und durch das Los, also Gott findet genau Achan heraus. Und wisst ihr, was Gott mit Achan macht? Er, seine Familie und sein ganzes Besitztum, alles wird vernichtet. Ziemlich krass. Man liest diese Geschichte durch und denkt und schluckt so ein bisschen und denkt, wie oft war Gott davor, kurz das bei mir zu machen? Ja, das ist ja, okay, es war Stehlen, aber es war nur diese eine Sünde. Wir wissen nicht mehr über Achan, aber es ist nur diese eine Sünde, hat dafür gesorgt, dass alles ausradiert wurde. Seine Kinder, seine Frau, alle, die das eigentlich gar nichts damit zu tun hatten, auch mit ausradiert. Die zweite Geschichte, das zweite plastische Beispiel finden wir im Neuen Testament. Wieder ein wichtiger Moment in Gottes Heilsgeschichte. Wieder wird ein neues Volk Gottes gerade geboren, das ist die Gemeinde, und das ist zu Pfingsten. Kurz nachdem das alles geschehen ist, nachdem dann der Heilige Geist die Leute beseelt hat und viele Menschen zum Glauben gekommen sind auf einmal, finden wir dann in Apostelgeschichte 5 die Geschichte von Ananias und Sapphira. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte noch. Die Gemeinde wurde aufgerufen zum Spenden und alle haben was von ihrem Besitz gegeben. Ja, sie haben besonders ein Grundstück verkauft. Das ist ja eine Riesensache. Ja, die haben nicht mal gesagt, nö, interessiert mich nicht, sondern sie haben wirklich was von sich gegeben. Was war dann ihre Sünde? Sie haben etwas für sich behalten. Und das war nicht das Problem. Das Problem war, dass sie gesagt haben, sie haben wirklich alles abgegeben und haben nur einen Teil für sich behalten. Dann denkt man irgendwie, na, so schlimm hört sich das ja gar nicht an, nicht wahr? Was macht Gott damit? Beide sofort tot. Wieso? Wieso macht Gott an diesen wichtigen Momenten von Gottes Volk solche krassen Dinge? Lukas schreibt in Apostelgeschichte 5, Vers 11, ihr könnt es mitschreiben und zuhören, er summiert, wieso das passiert ist. Und er sagt, und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die es hörten. Wieso hat Gott das passieren lassen? Wieso hat Gott in diesen beiden Momenten solche krasse Reaktionen gezeigt? Weil Gott Sünde hasst. Und weil wir, du und ich, sein Volk, an den Momenten, wo es entsteht, verstehen muss, du kannst nicht mit Sünde spielen. Sünde ist wirklich ernst. Es ist ein ernsthaftes Problem. Es ist nicht nur etwas, es ist nicht ein Fehler, wie wir es oft irgendwie verkleinern versuchen, sondern es ist ein Affront gegen den heiligen Gott selbst. Und würde er nicht seine allgemeine Gnade jeden Tag aufrechterhalten, würde hier niemand mehr sitzen können. Es sei denn, wir sind in Christus. Da ist uns vergeben. Da ist schon alles bezahlt worden. Kein Mensch würde diese Welt überleben. Wie oft war ich als Ungläubiger in Kirchen unterwegs und habe nach irgendwelcher Meinung, nach irgendwelcher Hoffnung in meinem Leben gesucht, Kerzen angezündet. Es ist ein Wunder, dass er mich nicht totgeschlagen hat an dem Punkt, wo ich diese Tür betreten habe. Es ist ein Wunder, dass wir alle irgendwo noch leben. Und das ist Gottes Gnade. Aber er hasst Sünde und er macht es sehr, sehr deutlich. Und daraus müssen wir nochmal lernen, Sünde ist nicht dein Freund. Es ist nicht dein Freund, weil es sich gegen Gott richtet. Nicht gegen andere in erster Linie, das auch. Nicht gegen dein eigenes Leben, das auch. Aber es ist in erster Linie dein Problem ist mit Gott. Also, abschließend. Das Gesetz Gottes ist gut und gerecht. Es ist nicht das Problem. Es ist aber auch nicht dazu da, damit wir danach leben können, sondern es ist dazu da, um uns an das Ende von uns selbst zu bringen. Damit wir nach der richtigen Hoffnung suchen. Nicht in uns, sondern in Christus. Und somit führt das gute Gesetz zur größten Gnade, nämlich dem Evangelium, dass wir in Jesus Christus finden, der uns ein für alle Mal sein Leben gelassen hat, damit ein für alle Mal unsere gesamte Schuld bezahlt ist, für alle Ewigkeiten. Vergeben alleine durch Glauben, nicht durch das Halten von Gesetzen, nicht durch irgendwelche moralische Gutwirkelei, sondern einfach nur, weil er es gibt als ein Geschenk und du es annehmen kannst, frei im Glauben. Erinnerst du dich noch an die Einleitung von Pilgerreise? Ich erzähle euch mal die Erklärung jetzt. Ich lese euch die Erklärung vor, die der Bibelausleger dem Christian gibt, wieso das diese Geschichte so passiert ist in diesem Zimmer mit dem Staub und dem Fegen und dem Wasser. Der Ausleger antwortete Christian: Dieses Zimmer ist das Herz eines Menschen, der nie durch die süße Gnade des Evangeliums geheiligt wurde. Der Staub ist seine Erbsünde und innere Verdorbenheit, die den ganzen Menschen verunreinigt hat. Derjenige, der zuerst zu fegen anfing, ist das Gesetz. Die aber Wasser brachte und es besprengte, ist das Evangelium. Dagegen hast du gesehen, dass sobald der Erste zu fegen anfing, der Staub so umherflog, dass der Raum durch ihn nicht gereinigt werden konnte, sondern dass du fast damit erstickt wurdest. Und das ist, was Gesetzlichkeit immer macht. Es erstickt diejenigen, die versucht, danach zu leben. Dies soll dir zeigen, dass das Gesetz, anstatt das Herz durch sein Wirken von der Sünde zu reinigen, die Sünde in der Seele belebt, stärkt und sogar vermehrt. Wie es sie auch aufdeckt und wie es sie verbietet. Denn das Gesetz gibt keine Kraft, die Sünde zu bändigen. Es macht es nur noch schlimmer. Und fixiert unsere Augen auf die einzige Lösung, die wir darin finden können. Und das ist, so wie Rahab hinter den Mauern, als sie in Jericho war, von Gott gehört hat: Alle hatten Angst, nur sie ist die Einzige, die den richtigen Schluss gezogen hat. Mein Problem ist mit Gott. Meine Hoffnung, meine einzige Hoffnung ist auch in ihm. Ich fliehe nicht weg vor ihm, sondern hin zu ihm. Das ist, was das Gesetz machen soll. Es gibt uns Erkenntnis von der Sünde. Es macht unsere Sünde in unseren Herzen noch schlimmer und zeigt auf, dass wir tatsächlich Sünder sind. Und es zeigt auf, wie abgrundtief diese Sünde in uns wirklich ist. Was machen wir mit all dem? Viele Dinge. Das Erste, was wir damit machen, ist, wir können es an uns selber anwenden. Das hat was mit Heiligung zu tun. Wenn wir das Gesetz lesen, lesen wir Gottes Standard, für wie er sich alles vorgestellt hat. Nein, du musst nicht danach leben, aber du kannst dich daran messen, um zu schauen, wie kurz du tatsächlich kommst. Und wisst ihr was? Das ist ein Paradox. Und einige von euch verstehen das vielleicht nicht und finden das sogar, das ist zu viel Negativität, Sünde, das ist alles so blöd und darüber sollte man nicht reden, man sollte nur über die guten Dinge reden. Aber das Paradox ist folgendes, dass Paulus, von der er hier gerade schreibt, am Ende seines Lebens, in 1. Timotheus, einer seiner letzten Briefe, die er schreibt, nachdem er all diese Dinge mit Gott erfahren hat, nachdem er so nah an Gott war wie sonst vielleicht kein anderer, er schreibt über sich selbst und sagt: Ich bin der schlimmste aller Sünder. Paulus, bist du wahnsinnig geworden? Du bist doch einer der größten Heiligen. Ja, du bist so im Leben gewachsen und in der Geistlichkeit gewachsen. Wie kannst du sowas sagen? Genau das ist das Paradox, von dem Gott hier ausgeht. Je näher du an Gott herankommst, also je mehr du ihn wirklich siehst und in diesem brennenden Licht stehst, umso mehr siehst du deine ganzen Schatten. Also wenn du unterwegs bist in deinem Leben und du denkst, du brauchst noch mehr einfach gute Botschaften, bist du eigentlich damit beschäftigt, genau das zu tun, von dem wir vor Anfang geredet haben. Du versuchst, deine eigenen Gewissen zu besänftigen mit guten Botschaften. Was du wirklich brauchst, ist erdrückt zu werden vom Gesetz. Aber das macht mich doch so klein und das ist so schlimm. Gott liebt mich doch. Ja, das stimmt. Das ist, wie Gott dich liebt. Er zeigt dir, dass selbst wenn du dich so klein siehst, du immer noch zu groß bist. Weil Gott kannst du nicht übertreiben und deine Sündhaftigkeit ohne Jesus Christus kannst du nicht übertreiben. Sünde ist wirklich schlimm. Gottes Gnade ist noch größer. Das ist, was dieser Text deutlich macht. Das Gesetz treibt uns am Ende zu der größten Gnade, die es jemals in dieser ganzen Welt gegeben hat. Und das bewirkt Heiligung in uns. Wir können es aber auch zweitens zur Evangelisation verwenden, wie wir von Ray Comfort schon gehört haben. Weil das grundlegende Problem der Menschen ist, dass sie alle denken, sie sind gut und sie brauchen ja gar keinen Gott. Das ist vielleicht für die Leute, die Probleme haben, aber nicht für mich. Und sie müssen aufgeweckt werden, dass auch sie vor Gott ein Problem haben. Nicht vor mich, nicht vor unserer Kirche oder irgendwelchen Ideen, sondern einfach vor Gott selbst. Sie müssen am Ende entscheiden, was sie damit machen, aber sie müssen das erkennen. Und der dritte Anwendungspunkt ist vielleicht einer, der so ein bisschen auch für uns zur Ermutigung als Gemeinde ist oder auch Ermahnung, aber auch für viele Gemeinden da draußen, die vielleicht auch diese Dinge irgendwann mal hören. Die Funktion des Gesetzes haben wir gerade gehört. Wir haben gehört, dass das nötig ist, um errettet zu werden. Und dann macht es einen nachdenklich, wenn man sieht, dass immer mehr modernere Gemeinden, die hochschießen und die viele Leute zu sich ziehen, gar nicht mehr über das Gesetz predigen, gar nicht mehr über Sünde predigen. Man hört sehr wenig noch darüber. Es sind mehr Ratgeber fürs Leben, wie man mit Jesus in diesem Leben zurechtkommen kann und leben kann und wie du doch ein toller Mensch bist und erbaut wirst. Und ja, das ist auch etwas, über das wir ganz viel hören müssen. Gott liebt dich. Gott liebt dich. Trotz all dem, was wir hier finden. Gott liebt dich als Mensch. Das ist gewaltig. Aber es ist nur gewaltig im Hintergrund von dieser Tatsache, von der wir gerade gehört haben. Und das ist, was mich bedenklich stimmt, dass wir das verlieren. Wir verlieren das Gewicht von dem, was es bedeutet, Gnade zu finden in unserem Leben. Und deswegen sind wir dankbar, dass wir es hier immer mal wieder auch hören dürfen. Ja, wir wollen nicht da hängen bleiben, das ist nicht alles. Aber das ist der erste Schritt, weil das ist, was das Gesetz tut. Und so ist das Gesetz für dich und für mich, wenn du gläubig bist, immer noch sehr, sehr wichtig. Es zeigt uns Gottes große Gnade auf, wieso er überhaupt mit uns funktionieren kann. Es zeigt aber auch auf, wie Gott in dieser Welt funktioniert, dass er heilig ist und dass er einen Standard hat, den wir nicht erreichen können, aber in Jesus Christus dieser Standard bezahlt ist. Und dass unser Leben danach immer streben wird, je mehr wir ihm ähnlich werden. Und wir tun das durch eine einzige Sache als Gläubige. Und damit schließe ich jetzt. Wisst ihr, was Jesus fasst all das zusammen? Das gesamte Gesetz. In zwei Dinge. Wisst ihr noch? Gott lieben, Nächsten lieben. Das ist ziemlich simpel, nicht wahr? Er sagt, wenn wir das machen, wenn wir Gott lieben und den Nächsten lieben, und diese Reihenfolge ist wichtig, Gott lieben und den Nächsten lieben, dann erfüllen wir dieses Gesetz. Und das ist Wahnsinn. Wieso? Weil Jesus Christus in uns lebt, der uns ermöglicht, diese Dinge dann auch zu tun. Lass uns Gott danken für sein Wort und auch dafür, dass er uns gezogen hat und dass wir frei sind für alle Ewigkeiten von diesem Wahnsinn, dem Gesetz folgen zu müssen. Großer Gott, Vater im Himmel, wir sind dir dankbar für dein Wort und für die Möglichkeit, die wir haben, darin zu leben und darin wieder erinnert zu werden, wie groß deine Gnade ist und wie groß dein Wirken in unserem Leben ist. Wir sind dir dankbar, Herr, dass wir wissen dürfen, dass in dir alles erkauft und bezahlt ist. Wir sind dir dankbar, dass wir wissen dürfen, dass wir, wenn wir unser Leben dir völlig hingeben, all diese Dinge kein Thema mehr sind. Und doch wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir immer wieder wachsen in deine Richtung hin, dass wir nicht unsere Sünden verkleinern oder sie irgendwie minimieren, sondern dass wir damit ernst ins Gericht gehen, weil wir wissen, dass es ein Affront gegen dich ist. Herr, wir wollen nicht gegen dich sein, wir wollen nicht in der Rebellion leben, in der wir vorher gelebt haben, sondern wir wollen leben, so wie du es möchtest, damit dein Name groß gemacht wird, damit dein Herz erfreut wird durch das, was wir unseren Glauben, dass wir unseren Glauben auf dich hin ausrichten und dahin auch ausleben. Wirke du durch deinen Geist und durch deinen Sohn in uns diese Möglichkeit, dass wir in dein Ebenbild verändert werden, indem wir im Glauben festhangen an dir, ausblickend auf dich, dein Wort kennenlernen und auch schauen auf das Gesetz, um zu sehen, was dich eigentlich heilig macht und wie heilig du wirklich bist. Damit wir dich als den großen Erretter sehen und uns als diejenigen, die dich immer noch benötigen. In deinem Namen wollen wir dich bitten. Amen.